Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, dann gibt es ein Phänomen, das zieht sich durch die Zeit, das erkennen wir in jeder Generation wieder, nämlich eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Wir haben es gerade gesungen, eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Und diese Sehnsucht nach Ewigkeit führt auch zu Wegen, wie man diese Ewigkeit erreichen kann. Ein ganz prominenter Weg, schon bei Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus zu finden, ist der klassische Jungbrunnen. Im Mittelalter hat er dann ganz besondere Beliebtheit erfahren, in einer Zeit, wo die Menschen ganz besonders mit Krankheit, Tod und Leid konfrontiert waren. Da war die Sehnsucht besonders da nach etwas, was ewiges Leben verleiht. Und nicht nur ewiges Leben, nein, dieser Jungbrunnen verheißt ja auch ewige Jugend. Also man hat nicht mit Krankheit, mit Alterung und so weiter zu kämpfen. Jetzt sind wir heute im 21. Jahrhundert. Wir glauben vielleicht nicht mehr unbedingt an diesen Jungbrunnen. Es gibt vielleicht ein paar, die das noch tun, aber die meisten eher nicht. Aber die Sehnsucht nach Ewigkeit ist immer noch da. Und auch heute gibt es verschiedene Wege, die uns vorgegaukelt werden. Wie können wir diese Ewigkeit, dieses ewige Leben, wie können wir das erreichen? Eine Variante, von der hat Matti schon gesprochen beim ersten Ich-Bin-Wort, ganz prominent: Änder deinen Lebensstil. Mach mehr Sport, achte ganz besonders auf deine Ernährung, dann wirst du dein Leben verlängern. Wenn du darauf achtest, dann wirst du dein Leben verlängern. Da gibt es ja dann immer wieder diese Sprüche, wenn du so und so oft in der Woche joggen gehst, dann verlängerst du dein Leben um so und so viele Jahre. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber diese Theorie gibt es. Und ein weiterer prominenter Weg ist natürlich auch über die Wissenschaft. Zu sagen, okay, wir versuchen mal wissenschaftlich an die ganze Sache ranzugehen. Wir schauen uns den menschlichen Körper an, wie funktioniert er, was ist denn die Hauptursache und so weiter. Und da gibt es dann verschiedene Wege und auch über die letzten Jahrhunderte gab es da verschiedene Methoden, wie da rangegangen wurde. Ich werde da jetzt nicht so viele aufzählen. Wen das interessiert, kann das selber mal googeln. Da gibt es ziemlich verstörende Sachen auch. Aber eine, die im letzten Jahrhundert aufgekommen ist, ist die sogenannte Kryokonservierung. Ich bin jetzt kein Naturwissenschaftler, ich kenne mich da jetzt nicht so im Detail aus. Da könnt ihr mal die Ärzte fragen, die wissen da vielleicht besser Bescheid. Aber grob zusammengefasst, was ist das? Ein Mensch, der stirbt, lässt sich zum Zeitpunkt seines Todes direkt tief gefrieren, also nicht in eine Tiefkühltruhe, nein, sondern da wird sein Blut durch eine besondere Flüssigkeit ausgetauscht, die ihn dann ganz schnell auf eine ziemlich tiefe Temperatur bringt, damit dieser Alterungsprozess der Zellen nicht einsetzt. Und der Glaube dahinter, warum das Leute machen, es gibt schon einige Leute, die das gemacht haben, ist ziemlich kostspielig, aber es gibt Leute, die sagen, das ist es mir wert. Der Glaube dahinter ist, dass irgendwann in der Zukunft Menschen in der Lage sein werden, sie wieder aufzutauen und sie wieder zum Leben zu erwecken. Ich habe in der Vorbereitung noch einen Artikel gelesen, den ich mit euch teilen würde. Der Artikel hatte die Überschrift: Ab 2040 ist ewiges Leben möglich. Das sind Wissenschaftler, die haben gesagt, hey, das Hauptproblem, warum Menschen sterben, sind die alternden Zellen. Und wenn es doch einen Weg gibt, wie man diesen Prozess umkehrt, dann können wir doch ewig leben. Und sie haben eine Qualle entdeckt, die winzig klein ist, die scheinbar diesen Alterungsprozess umkehren können. Und jetzt forschen die daran, ob man nicht das auf den Menschen anwenden könnte und sagen, ab 2040, bis dahin sind wir soweit, dann können wir das auf den Menschen anwenden und dann ist ewiges Leben möglich. Was man von diesen ganzen Versuchen hält, das muss jeder für sich entscheiden, aber was da deutlich wird, diese Sehnsucht nach Ewigkeit ist da. Der Mensch sehnt sich nach einem ewigen Leben. weil die meisten nicht wissen, was passiert denn eigentlich nach dem Tod? Was kommt nach dem Tod? Und ohne den Glauben ist bei den meisten ja dann ist aus, dann kommt nichts. Und deshalb braucht man etwas, woran man sich klammert, wo man sagt, irgendwie müssen wir doch unser Leben verlängern oder vielleicht sogar ewig machen können. Und eine andere Option, wie man sagt, okay, wenn wir es nicht körperlich schaffen, ewig zu leben, dann versuche ich wenigstens bleibende Bedeutung zu erreichen. Ich muss irgendwas ganz Besonderes leisten, entdecken, das dann für die Nachwelt bestehen bleibt, wo ich in die Geschichtsbücher eingehe und in 2000 Jahren im Geschichtsunterricht über mich gesprochen wird. Dann habe ich auch ewige Bedeutung. Eine Sehnsucht nach Ewigkeit, wir haben es im Lied gesungen, das sagt uns auch der Prediger in der Bibel, diese Ewigkeit ist uns ins Herz gelegt. Wir wollen uns mit diesem Thema, was ist denn das ewige Leben? Wollen wir uns heute Abend beschäftigen. In diesem Ich Bin-Wort von Jesus, in diesem fünften Ich Bin-Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich möchte den Text, in dem dieses Ich Bin-Wort, möchte ich mit uns lesen, euch ein bisschen in diesen Kontext mit reinnehmen, in dem Jesus dieses Ich Bin-Wort spricht. Ihr könnt aufschlagen, Johannes, Kapitel 11, ab Vers 17. Johannes, Kapitel 11, ab Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn, Lazarus, schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit, und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird ewig leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das fünfte Ich Bin-Wort. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür der Schafe. Und ich bin, es fällt mir das fünfte gerade nicht ein, wer weiß es von euch? Ich bin der gute Hirte gestern von Dani. Und heute, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir haben heute natürlich eine andere Art von Ich Bin-Wort. Wenn wir uns die anderen 4 anschauen, dann haben wir immer ganz greifbare Bilder. Brot, Licht, Tür, Hirte, alles Dinge, wo wir schon eine Vorstellung davon haben. Und heute Auferstehung und das Leben, das sind so abstrakte Begriffe, mit denen wir oft gar nichts anfangen können. Und deshalb ist es so wichtig, um das zu verstehen, was Jesus hier sagen will, dass wir uns diesen Kontext einmal genauer anschauen. Was ist der Kontext, in dem Jesus dieses Ich Bin-Wort spricht? Es beginnt nicht erst da, wo ich angefangen habe zu lesen, sondern es beginnt schon in Kapitel 10, wo wir schon 2 andere Ich Bin-Worte verortet haben. Also wir merken, wir haben hier eine Verdichtung von diesen Ich Bin-Worten. In Kapitel 10, Vers 31, da ist Jesus im Tempel, da hat er gerade dieses Ich Bin-Wort vom guten Hirten und von der Tür gesagt. Und dann kommen die Juden und ärgern sich darüber und sie heben Steine auf und wollen Jesus steinigen dafür. Jesus flieht, und da heißt es, er flieht an den Ort, wo der Täufer angefangen hat zu taufen, also Johannes. Und dieser Ort, der heißt auch Bethanien, so wie das der Ort, wie Jesus dann jetzt in unserer Geschichte ist, ein anderes Bethanien, 150 Kilometer voneinander entfernt. Und Jesus bekommt, als er dort im Norden in Bethanien war, bekommt er die Nachricht, Lazarus ist krank. Martha hat zu ihm geschickt und sagt, hey, Lazarus ist krank. Und dass extra jemand diese Strecke geschickt wird, macht deutlich, dass es nicht nur um eine Information geht, dass Martha sagt, hey Jesus, übrigens, zu deiner Info, Lazarus ist krank, sondern da war schon eine Erwartung dahinter. Die Erwartung, Jesus, komm doch, damit du meinen Bruder gesund machst. Und Jesus, als er diese Nachricht bekommen hat, sagt, die Krankheit von Lazarus, die ist nicht zum Tod, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Also diese Krankheit hat einen Zweck. Und so bleibt Jesus noch 2 Tage dort oben im Norden in Bethanien. Und dann heißt es, und als Lazarus gestorben war, machte Jesus sich auf den Weg. Also Lazarus war tot und dann macht Jesus sich auf den Weg. Und dann sind wir in dem Text, den ich gelesen habe. Es heißt dann, als er dann in Bethanien bei Jerusalem ankam, da war Lazarus bereits 4 Tage im Grab. 4 Tage war er schon im Grab. Für 150 Kilometer, da hat man diese 4 Tage gebraucht. Ungefähr 35 bis 40 Kilometer zu Fuß war die Strecke, die möglich war. Das heißt, bei 150 Kilometer kann man gut rechnen, es sind 4 Tage. Und jetzt war es so, wenn in Israel jemand gestorben ist, dann wurde die Person noch am gleichen Tag beerdigt, denn man konnte die Leiche nicht kühlen, das hat ziemlich schnell angefangen zu stinken auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, alles, was mit dieser Leiche in Berührung kam, wurde unrein. Und deshalb hat man sich auch bemüht, möglichst schnell diese Person, die gestorben ist, zu beerdigen. Das heißt, Lazarus stirbt, Jesus macht sich auf den Weg. Und an diesem Tag, an dem Lazarus stirbt, er kommt in den Grab. Jesus braucht 4 Tage, also am 4. Tag kommt Jesus dann nach Bethanien bei Jerusalem. Und Johannes macht es ganz deutlich, dass dieses Bethanien nahe an Jerusalem liegt. Er sagt etwa 15 Stadien, wenn man das umrechnet, sind das circa 3 Kilometer. Und Johannes macht es deshalb so deutlich, weil er sagen will, hier in Vers 19, sagt er dann, viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Viele von den Juden. Er spricht von einer bekannten Gruppe. Eine Gruppe, die er vorher genannt hat. Und wenn wir in den Text zurückgehen, dann sind wir genau bei der Gruppe, die in Johannes 10 versucht hat, Jesus zu steinigen. Diese Leute kommen jetzt hier zu Maria und Martha, um sie zu trösten. Und Johannes macht dadurch deutlich, dass Jesus diese Reise macht, ist für Jesus gefährlich. Er wird wieder mit dieser Gruppe konfrontiert, die ihn schon versucht hatte zu töten. Die Jünger haben Jesus gewarnt, bevor sie abgereist sind. Und dann am Ende von Kapitel 11 lesen wir, dass einige von denen, die da mit dabei waren, hingingen und Jesus bei den Pharisäern verpetzten. Und in Kapitel 12 lesen wir dann, dass die Pharisäer darüber beratschlagen, Jesus zu töten. Es wird deutlich, es ist gefährlich, was Jesus hier macht. Dass Jesus dort hingeht, aber Jesus sagt, diese Krankheit von Lazarus, die ist nicht zum Tod, sondern die ist zur Herrlichkeit Gottes. Sie hat einen Zweck und deshalb geht Jesus dorthin. Und als er nach Bethanien kam, war ein kleiner Ort, da spricht sich schnell rum, wenn irgendwas passiert, und da hat sich direkt rumgesprochen, dass Jesus angekommen war, und Martha kann es nicht erwarten. Sie läuft Jesus entgegen und stellt Jesus direkt eine Behauptung entgegen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Das, was wir hier bei Martha haben, das ist eine Mischung, die ganz normal in der Trauer aufkommt. Eine Mischung von Vorwurf und Zuversicht. Vorwurf, wo sie sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, ich habe doch extra nach Bethanien gesandt, um dir das mitzuteilen, dass Lazarus krank ist, dass du doch rechtzeitig noch hättest da sein können. Vorwurf, wenn du hier gewesen wärst. Und Zuversicht, dann wäre mein Bruder noch am Leben. Zuversicht, Jesus, du hättest den entscheidenden Unterschied gemacht. Wenn du hier gewesen wärst, du hättest den entscheidenden Unterschied gemacht. Denn dann wäre mein Bruder nicht gestorben, dann wäre mein Bruder noch am Leben. Und diese Zuversicht geht weiter in Vers 22, wo sie sagt, ja, und jetzt weiß ich, dass das, was du von Gott bitten wirst, dass er dir das geben wird. Martha weiß, dass Jesus eine besondere Beziehung zu Gott hat und weiß, wenn Jesus betet, dann erfüllt Gott das. Und mit dieser Zuversicht kommt sie hier zu Jesus. Und dieses Gebet, das Martha sich jetzt hier erhofft, das war auch, sie konnte das erwarten, denn das hat zu diesem Trauerritual quasi dazugehört. Wenn eine Person gestorben ist, dann haben die Angehörigen Besuch bekommen von den Nachbarn, von denen aus dem Dorf. Die haben Essen vorbeigebracht, die haben ihnen Trostworte zugesprochen und sie haben für sie gebetet. Und genau dieses Gebet erwartet Martha hier jetzt auch. Und sie sagt, Jesus, wenn du betest, dann wird Gott darauf hören. Sie erhofft sich ein Gebet zu ihren Gunsten. Sie sagt, Jesus, du wirst ja beten für etwas, was mir zugute kommt. Und ich weiß, wenn du betest, dann wird es auch in Erfüllung gehen. Und dann reagiert Jesus auf diese Behauptung, diese Mischung aus Vorwurf und Zuversicht. Und er reagiert mit einer Aussage, dein Bruder wird auferstehen. Dein Bruder wird auferstehen. Und an der Reaktion von Martha erkennen wir, dass Martha nicht richtig versteht, was Jesus sagen will. Wie reagiert Martha? Sie sagt zu ihm, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Wie oft hat Martha wahrscheinlich in den letzten 4 Tagen schon diesen Spruch gehört? Hey Martha, dein Bruder wird auferstehen. Sei nicht traurig, dein Bruder wird auferstehen. So wie Martha das versteht, ist es in erster Linie erstmal ein Trostwort, aber eigentlich in der Trauer eher ein billiger Trost. Denn was erwartet Martha? Sie erwartet eine Auferstehung am letzten Tag. Der letzte Tag, das ist dann, wenn Gott sein Reich auf der Erde aufrichten wird, dann wird die Auferstehung stattfinden. Das hat sie erwartet. Und wo kommt das her? Das war die Mainstream-Ansicht zu ihrer Zeit. Es gab 2 Lager, die Pharisäer und die Sadduzäer. Die Sadduzäer haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Aber das war nur eine Minderheit. Die meisten haben das geglaubt, was die Pharisäer gelehrt haben. Und die haben an eine Auferstehung der Toten geglaubt. Nämlich an eine Auferstehung am letzten Tag. Und um zu verstehen, was die Vorstellung der Auferstehung war, müssen wir einen Blick in das Alte Testament werfen. Im Alten Testament, wenn eine Person stirbt, dann lesen wir ganz oft diese Wendung, er versammelte sich zu seinen Vätern. Also diejenigen, seine Vorfahren, die schon vor ihm gestorben waren, zu denen versammelt er sich. Und die Vorstellung war, dass es ein Totenreich gibt, ein Scheol. Dort versammeln sich die Leute, die sterben. Und wenn jemand stirbt, dann versammelt sich diese Person in diesen Scheol zu seinen Vätern. Ich möchte 1. Samuel 2, Vers 6 lesen. Da heißt es, der Herr tötet und macht lebendig, er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Das ist diese Vorstellung. Es gibt ein Totenreich. Wenn jemand stirbt, dann landet diese Person im Totenreich. Und jetzt gab es im Alten Testament 2 Vorstellungen, 2 Phänomene, die wir erkennen können und die wir auch klar voneinander unterscheiden müssen. Wir haben ja hier im Samuel-Text gerade gelesen, er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Er tötet und macht lebendig. Und die Unterscheidung, die wir jetzt hier treffen müssen, ist, es gibt einmal die Wiederbelebung und die Auferstehung. Das sind 2 unterschiedliche Dinge. Die Wiederbelebung, was ist das? Die Wiederbelebung, wir haben im Alten Testament 3 Geschichten, wo wir das sehen können. Bei Elia und bei Elisa und bei dem Grab von Elisa. 3 Personen, die wiederbelebt werden. Elia und Elisa, beides mal ein kleiner Junge, der gestorben ist und sie beten sehr intensiv für dieses Kind und dann werden diese wieder lebendig. Aber das, was hier passiert, das ist nämlich diese Wiederbelebung, sie kehren in ihr altes, irdisches Leben zurück und sind dann irgendwann wieder gestorben, sonst würden sie ja heute noch unter uns umherlaufen. Und dann gab es noch diese Geschichte mit dem Grab von Elisa, das ist eine andere Story, da fällt eine Leiche runter und berührt das Grab von Elisa und wird dann wieder lebendig, aber auch in das alte irdische Leben zurück. Das ist Wiederbelebung, in das alte irdische Leben zurück, und das heißt auch, dass diese Person dann wieder stirbt. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Auferstehung. Zur Auferstehung ein zentraler Text, den ich jetzt nicht vorlesen möchte, aber ich möchte euch erzählen, was in diesem Text drinsteht. Ihr könnt euch das aufschreiben, könnt es selber lesen. Hesekiel Kapitel 37. Hesekiel bekommt hier von Gott eine Vision. Er wird in ein Tal hineingeführt, das übersät war mit einem Haufen von Knochen. Und dann sagt Gott, ich werd die wieder lebendig machen. Und dann sieht Hesekiel, wie diese Knochen sich anfangen zu bewegen, zusammenzuschieben, wieder ein menschliches Skelett bilden. Dann wird dieses Skelett überzogen mit Sehnen, Fleisch, Haut. Und am Ende haucht Gott seinen Atem in diese Personen quasi wieder ein, dass sie wieder lebendig werden. Aber das ist hier nicht eine Wiederbelebung, sondern das ist etwas ganz anderes. Das ist eine Auferstehung, etwas ganz Neues, was hier passiert. Es wird dann gedeutet am Ende von Kapitel 37, dass Gott sagt, ich werde Israel aus den Gräbern rausholen und in das Land Israel bringen. Und dabei spricht er von einer ganz neuen Realität. Israel wird nicht so sein wie davor. Israel wird nicht dieses untreue Volk sein, wie es war, bevor es in der babylonischen Gefangenschaft war. Nein, wenn das passiert, was wir hier in Hesekiel 37 leben, das ist ein neues Leben, ein ganz anderes Leben als dieses irdische Leben, etwas ganz Neues, das ist die Auferstehung. Und in Daniel 12, Vers 2 lesen wir auch davon, da heißt es, und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, auch eine Bezeichnung für das Totenreich, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Und da haben wir schon das, was wir aus dem Neuen Testament können, dieser zweifache Ausgang der Auferstehung. Und das war die Vorstellung, die Martha hatte, die Vorstellung, die ganz allgemein im jüdischen Volk herrschte, von Auferstehung. Es wird eine Auferstehung wann geben? Am letzten Tag, was wir hier in Hesekiel lesen, da wird Gott sein Reich aufrichten und wird was ganz Neues schaffen und da wird die Auferstehung stattfinden. Oder wie bei Daniel, die werden aufgeweckt, die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Tod, auch am Ende, wenn Gott sein Reich aufrichtet. Und diese Vorstellung hat Martha von Auferstehung. Auferstehung am Ende. Und ich glaube, dass das auch unsere Vorstellung ganz oft ist. Wann passiert Auferstehung? Wir haben doch auch diese Vorstellung, Auferstehung passiert am Ende. Das hat mit unserem irdischen Leben hier doch gar nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, wenn wir dann mal gestorben sind. Wenn Jesus wiederkommt, dann haben wir es mit dem Thema der Auferstehung zu tun. Es ist am Ende wichtig, aber jetzt noch nicht. Und wenn jemand stirbt, wenn wir in Trauer sind, dann hören wir diesen Trost, ja, er wird auferstehen, er wird ewig leben. Dann ist das für uns oft auch eher so ein billiger Trost, eine Endzeitvertröstung. Ja, am Ende, da wird er wieder leben und da werdet ihr wieder vereint sein und wird alles wieder gut werden. Das ist die Vorstellung. Das ist die Vorstellung, die bei Martha war. Das ist die Vorstellung, die im Judentum herrschte. Ein Toter wird im Himmel wieder lebendig. Aber ist es das, was Jesus sagen will? Will Jesus hier, wie alle anderen, die gekommen sind, um zu trösten, will er hier auch nur diesen billigen Trost geben? Ja, Martha, sei nicht traurig, am Ende, da wird er doch wieder auferstehen. Martha versteht Jesus nicht richtig. Mit ihrer Reaktion wird das deutlich. Sie sagt ihre Vorstellung, wie sie Auferstehung sieht, auf diese Aussage, hey, dein Bruder wird auferstehen. Und Jesus macht ihr deutlich, Martha, das ist nur eine halbe Wahrheit. Diese Vorstellung, die du von der Auferstehung hast, das ist nur die halbe Wahrheit. Er antwortet auf diese Vorstellung, die sie hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin. Nicht ich werde sein. Ich bin. Jetzt. Hier und jetzt. Ich bin die Auferstehung und ich stehe vor dir. Ich bin die Auferstehung. Das kam vielleicht bei den anderen Ich-Bin-Worten noch nicht ganz so deutlich rüber, was wir mit dieser Ich-Bin-Formulierung eigentlich haben. Wenn wir uns das im Griechischen anschauen, dann haben wir ein Phänomen, wodurch dieses Ich betont wird. Im Griechischen, kurzer Exkurs, ich will euch nicht damit langweilen, aber ganz kurzer Exkurs. Im Griechischen ist das so, dass im Verb die Person schon drinsteckt. Das heißt, sie brauchen eigentlich, um dieses zu sagen, ich bin, brauchen sie nur ein Wort. Und hier im Johannesevangelium, an all diesen Stellen, wo wir diese Ich-Bin-Worte haben, da haben wir noch zusätzlich zu diesem Verb, wo dieses Ich schon drinsteckt, noch das Personalpronomen. Also eigentlich, wenn wir das richtig übersetzen würden, wörtlich, würde es heißen, ich bin. Wir hätten eine Doppelung von diesem Ich und dadurch wird dieses Ich betont. Ich bin. Und damit macht Jesus etwas, was ziemlich krasses. Wenn wir in diese Zeit hineinschauen, dann gibt es mehrere Leute, die außerhalb der Bibel, die auch Ich-Bin-Worte gesprochen haben. Und jedes Mal ging es darum, dass jemand gesagt hat, ich erhebe einen Exklusivanspruch auf eine ganz bestimmte Eigenschaft. Ich bin das. Und da gibt es niemand anders. Und in der Bibel war klar, das kann nur Gott. Das kann nur Gott. Diesen Exklusivanspruch stellen, das kann nur Gott. Und genau das macht Jesus. Er stellt hier einen Exklusivanspruch, jedes Mal, wenn er so ein Ich-Bin-Wort spricht. Ich bin das Brot des Lebens. Es gibt kein anderes Brot des Lebens. Ihr könnt nicht hingehen und sagen, ja, vielleicht finde ich es da oder da, vielleicht kann ich da meine tiefsten Sehnsüchte erfüllen. Jesus sagt, nein, das kann nur ich geben. Ich bin das Licht der Welt. Geht mal auf die Suche, ihr werdet nichts finden als Dunkelheit, außer bei mir. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Es gibt keinen anderen Eingang, es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur mich. Ich bin die Tür, ihr müsst durch mich durch. Und wir haben das gesehen, wer über den Zaun klettert, ist ein Dieb. Jeder, der nicht durch diese Tür, durch Jesus hindurchgeht, ist ein Dieb. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Es gibt keinen anderen guten Hirten. Wir können das nicht irgendwo anders finden, dass da jemand ist, der uns gut führt. In unserem besten Sinne, der sein Leben gibt für diese Schafe, das finden wir nirgendwo anders. Ich bin. Betont, Jesus sagt, ich erhebe einen Exklusivanspruch. Und genau das macht er hier auch. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er erhebt einen Exklusivanspruch. Das gibt es nur bei mir. Auferstehung und Leben, das gibt es nur in und durch mich. Das werdet ihr nirgendwo anders finden. Nicht im Jungbrunnen, nicht in der Selbstverwirklichung, nicht in irgendwelchen Ernährungs- und Sportkonzepten, nicht in irgendeiner Kryokonservierung oder irgendwelchen Zellen von irgendwelchen Quallen, die in euch eingepflanzt werden. Nein, ewiges Leben, sagt Jesus, das gibt es nur bei mir. Und ich bin keine Option, was ihr noch irgendwo anders probieren könntet. Da gibt es dann noch den Hinduismus, da könnte ich ja auch mal gucken, ob ich ewiges Leben finde oder beim Islam oder sonst wo. Nein, sagt Jesus, das gibt es nur bei mir. Und das müssen wir verstehen. Denn wir suchen doch so oft woanders nach all diesen Dingen, wo Jesus sagt, hey, das findest du nirgends. Das gibt es nur bei mir. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus lenkt den Blick von Martha weg von dieser Endzeitvertröstung. Irgendwann mal in Zukunft hin zu, Jesus sagt, schau hin zu mir. Schau zu mir. Dort findest du Auferstehung und Leben. Und Jesus greift auch auf das Alte Testament zurück, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er greift auch auf diese Stellen zurück, die wir uns schon angeschaut haben. 1. Samuel 2, Vers 6. Ich lese diesen Vers noch einmal mit uns. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder hinauf. Jesus greift darauf zurück. Jesus greift zurück auf diese Wiederbelebungswunder bei Elia und Elisa. Jesus greift auf diesen Auferstehungstext in Hesekiel 37 zurück und sagt, ich bin die Auferstehung. Er sagt, diese ganzen Stellen müssen mit dieser Ich Bin, mit diesem Ich Bin-Vorzeichen gelesen werden. Und nicht nur dieses betonte Ich Bin, sondern noch, er sagt, wir müssen noch eine weitere Stelle anschauen, die bei diesen ganzen Ich Bin-Worten mitschwingt. Eine weitere Stelle im Alten Testament, 2. Mose 3, Vers 14. Schreibt euch die auf. 2. Mose 3, Vers 14. Der Kontext, Mose ist am brennenden Dornbusch. Er bekommt den Auftrag von Gott, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Und dann fragt Mose irgendwann, hey, wie soll ich denn überhaupt sagen, wer mich geschickt hat? Und Gott sagt zu Mose in Vers 14, da sprach Gott zu Mose, ich bin der Ich Bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Ich bin der Ich Bin, das sagt Gott. So stellt Gott sich im Alten Testament vor. Ich bin der Ich Bin. Und Jesus sagt, mit diesem Vorzeichen, Ich Bin, müssen wir diese ganzen Auferstehungs- und Wiederbelebungstexte im Alten Testament und auch im Neuen Testament lesen. Der Ich Bin führt in den Scheol hinab und herauf. Der Ich Bin tötet und macht lebendig. Der Ich Bin ist es, der die beiden Kinder bei Elia und Elisa wiederbelebt hat. Der Ich Bin ist es, der zu Hesekiel sagt, hey, ich werde diese Knochen sammeln, sie mit Haut, Sehnen, Fleisch und allem überziehen und ihnen das Leben einhauchen. Und Jesus sagt, nicht nur dieses Vorzeichen, Ich Bin, sondern ihr könnt da auch einfach meinen Namen einsetzen. Jesus sagt, Jesus führt in den Scheol hinab und wieder hier herauf. Jesus tötet und macht lebendig. Jesus schenkt diesen Kindern bei Elia und Elisa neues Leben. Jesus ist es, der Hesekiel diese Vision gibt und sagt, das werde ich machen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. In 1. Mose 2, als Gott den Menschen erschaffen hat aus Staub, da lesen wir dann, dass Gott ihm den Lebensatem eingehaucht hat. Und Jesus sagt, das war ich. Der Ich Bin hat das gemacht. Ich. Und wir merken, indem Jesus sagt, ich bin, erhebt er nicht nur einen Exklusivanspruch, dass er sagt, das gibt es nur bei mir, sondern indem er das sagt, macht er einen göttlichen Anspruch. Und dann verstehen wir auch plötzlich, warum sich die Juden jedes Mal so darüber aufgeregt haben, dass er das gesagt hat. Dass sie ihn steinigen wollten, als er gesagt hat, dass er der gute Hirte ist. Weil Jesus sagt, ey, wenn ihr mich richtig versteht, dann seht ihr, ich bin Gott. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin Gott. Und plötzlich haben wir es mit einem ganz anderen Jesus zu tun. Und plötzlich steht vor dieser Martha ein ganz anderer Jesus, der zu Martha sagt, Martha, schau weg von dieser Endzeitvertröstung. Weg von dieser Halbwahrheit der Auferstehung und schau zu mir. Denn ich, die Auferstehung und das Leben steht vor dir. Ich, Gott, stehe vor dir. Schau auf mich. Weg von Endzeit hin zu Jesus. Und jetzt könnten wir sagen, ja, wenn man diesen Exklusivanspruch stellt, wenn man diese Behauptung aufstellt, ich bin Gott, dann muss man das doch auch beweisen. Jeder, ich könnte es auch behaupten. Aber ich müsste es beweisen, damit man mir auch Glauben schenkt. Und genau das macht Jesus. Jesus sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ein paar Verse weiter lesen wir dann, wie er vor dem Grab von Lazarus steht und sagt, hey, rollt den Stein weg. Und Martha sagt, hey, Jesus, der stinkt schon, der ist schon 4 Tage da drin. Jesus sagt, rollt den Stein weg. Und dann rollen sie den Stein weg und er ruft, Lazarus, komm heraus. Und dann kommt dieser Lazarus noch eingewickelt in diese Leintücher aus diesem Grab rausspaziert. Und damit macht Jesus deutlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich mache lebendig. Und damit haben wir das gesehen, die Krankheit von Lazarus dient nicht zum Tod, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Jesus macht deutlich, dass dieses Zeichen beweist, dass ich Gott bin. Dieses Zeichen beweist, dass ich Gott bin. Denn die Forschung war natürlich, wir haben es gesehen vom Alten Testament, nur Gott kann das. Nur Gott kann Leben schenken, ganz egal ob Auferstehung oder Wiederbelebung, nur Gott kann das. Und Jesus sagt, ich mache das, weil ich Gott bin. Und kurze Zeit später beweist Jesus das nochmal, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Wenn wir uns das anschauen, wo wir uns zeitlich in Johannes 11 befinden, in 10 Vers 22 haben wir das Fest der Tempelweihe, Chanukka, so um Weihnachten. In 11 Vers 55 heißt es, das Passa ist nahe. In 12 Vers 1 heißt es dann 6 Tage vor dem Passa. Und in 12 Vers 12 lesen wir vom Einzug in Jerusalem, nach Jerusalem 5 Tage, bevor Jesus am Kreuz stirbt. Das heißt, das, was wir hier bei Lazarus haben, dieses Ich-Bin-Wort, das Jesus spricht, passiert kurz vor dem Jesus in Jerusalem verurteilt wird zum Tod am Kreuz. Die Auferweckung von Lazarus ist nur wenige Wochen vor dem Passa. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ey, der Tod, der kann mir nichts anhaben. Der Tod kann mich nicht besiegen, denn ich bin die Auferstehung. Und 2 Tage, nachdem er am Kreuz gestorben ist, ist das Grab leer. Jesus steht von den Toten auf und er macht deutlich, das ist der Beweis, dass ich die Auferstehung und das Leben bin. Der Tod kann das Leben nicht besiegen. Der Tod kann die Quelle des Lebens nicht vernichten. Und das, was Jesus bei der Auferstehung macht, ist was ganz anderes als bei Lazarus. Das ist was ganz anderes als bei Lazarus. Im 1. Korinther 15 spricht Paulus davon, dass Jesus der Erstling der Auferstehung war. Das heißt, das gab es vorher noch nie. Ja, Wiederbelebung gab es. Haben wir im Alten Testament gesehen, 3 Geschichten. Im Neuen Testament gibt es auch 3 Geschichten. Eine davon ist die von Lazarus. Aber Paulus sagt, das, was bei Jesus passiert, das gab es noch nie. Er ist der Erstling der Auferstehung. Er steht auf in ein neues Leben, in ein ganz anderes Leben. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin exklusiv. Nirgendwo anders findet ihr das. Und er macht Martha deutlich, hey, die Auferstehung, das ist keine Vertröstung auf die Endzeit. Wenn wir von der Auferstehung reden, das ist nichts, was erst am Ende passiert, wenn Jesus wiederkommt. Nein, er sagt, ich bin, nicht ich werde sein, ich bin. Es ist schon jetzt Realität. Und genau diese Realität macht Jesus deutlich, nachdem er diese Selbstaussage hier so deutlich hingemacht hat, nachdem er diese Selbstaussage, ich bin die Auferstehung und das Leben, macht er deutlich, was ist denn die neue Realität? Vers 25 und 26 lesen wir dann, dass er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus macht hier eine Doppelaussage. Auf der einen sagt er, es wird ein Weiterleben geben, nachdem jemand gestorben ist. Und er sagt, jemand, der lebt und glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. 2 Sachen, mit denen er eine ganz neue Realität beschreibt. Und diese Realität, die verstehen wir, wenn wir noch eine andere Stelle von Paulus hinzunehmen. Epheser 2, Vers 1. Epheser 2, Vers 1. Dadurch verstehen wir, was Jesus hier meint. Da heißt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Lest das mal ganz aufmerksam. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart. Also beides in Vergangenheit. Beides in Vergangenheit. Jesus spricht von dem Tod. Paulus spricht von dem Tod als etwas Vergangenes. Und er spricht von der Auferweckung als etwas Vergangenes. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber Moment mal, diese Doppelaussage, jemand, der lebt und glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wie kann es sein? Ich meine, hey, seit Jesus nicht mehr hier physisch auf dieser Erde umherspaziert, sind 2000 Jahre vergangen. Und da sind ganz viele Jesus-Nachfolger gestorben. Leute, die an Jesus geglaubt haben, sind gestorben. Und deswegen müssen wir da tiefer eintauchen. Was sagt Jesus hier eigentlich? Er stellt unsere Denkweise auf den Kopf. Was denken wir? Welche Vorstellung haben wir? Wir haben die Vorstellung, es gibt einen Gegensatz zwischen dem irdischen Leben, dem Leben hier auf der Erde, und dem ewigen Leben. Das ist der Gegensatz, in dem wir denken. Und unser Denken ist, erst das eine, dann das andere. Erst das irdische Leben, dann sterben wir, dann kommt das ewige Leben. Das ist unsere Vorstellung. Aber das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wenn Paulus hier davon spricht, dass ihr tot wart, zu den Ephesern, die waren doch noch lebendig. Ihr wart tot. Und wir merken, das, wovon Jesus und Paulus sprechen, das ist etwas anderes. Bei Jesus und Paulus, da vermischen sich diese beiden Ebenen zwischen was? Zwischen was? Jesus sagt, es gibt eine Person, die ihr irdisches Leben beendet hat. Das heißt, die ist, so wie wir das verstehen, gestorben. Aber er sagt, diese Person lebt in der Ewigkeit weiter. Und er spricht, jemand, der noch irdisch unterwegs ist, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Und er macht damit deutlich, diese Ewigkeit, von der ich spreche, das ist etwas, was schon jetzt beginnt. Das ist schon etwas, was jetzt beginnt. Also wenn jemand in Ewigkeit nicht sterben wird, dann muss er diese Ewigkeit beginnen, solange die Person nach unserem Verständnis noch lebt. Und das, was Jesus hier macht, ist, er sagt, ich denke gar nicht in diesen zeitlichen Kategorien. Nicht nur, ja? Nicht nur. Er sagt ja zu Martha, du hast nur die halbe Wahrheit verstanden. Ich denke nicht nur in zeitlichen Kategorien. Nein, ich denke in etwas anderes. Die zeitlichen Kategorien, erst das irdische Leben, dann das ewige Leben, das ist nutzlos. Ich spreche von etwas anderem. Wann beginnt das ewige Leben? Was lesen wir in Epheser 2, Vers 1? Da heißt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden. Damit wird der Tod beschrieben. Von dem Paulus spricht, von dem Jesus spricht, tot sein in den Vergehungen und Sünden. Und damit wird auch deutlich, was hier gemeint ist. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Also vorher tot, also vor der Auferweckung, von der Paulus spricht, vorher waren wir tot in den Vergehungen und Sünden. Und er hat uns auferweckt. Und das ist das, und dann ist das, was Jesus sagt. Und diese Person wird leben in Ewigkeit. Und wann beginnt das ewige Leben? Es beginnt eigentlich mit dem Satz, wer an mich glaubt. Wir lesen das bei Jesus hier zweimal. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das ist der Anfang des ewigen Lebens. Wer an mich glaubt, das ist der Anfang des ewigen Lebens. Nicht, wenn wir hier auf der Erde unser irdisches Leben beenden. Und dann sagen wir, und danach kommt das ewige Leben. Nein, ewiges Leben beginnt, wer an mich glaubt. Und damit haben wir einen anderen Gegensatz. Nicht irdisches Leben gegen ewiges Leben, sondern geistlich tot gegen ewiges Leben. Das ist der Unterschied, in dem wir denken müssen. Geistlich tot. Tod in euren Vergehungen und Sünden. Wenn wir Epheser 2 weiterlesen, wo er sagt, hey, ihr habt gelebt, ja, nach dem Zeitlauf der Welt. Das, was die Welt bestimmt. Der Geist der Welt hat euch regiert. Und ihr wart, das heißt, ihr wart tot. Das ist dieser Tod, von dem er spricht, dieser geistliche Tod. Und der Gegensatz ist das ewige Leben. Das ewige Leben ist, wenn wir an ihn glauben, wenn wir Jesus erkennen. Erkennen, dass er der Ich Bin ist. Dass er sagt, ich bin Gott. Wenn wir das erkennen, wenn wir das erkennen können von tiefstem Herzen, dann sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir sagen können, ich wurde auferweckt, so wie Paulus das spricht. Vergangenheit, ich wurde auferweckt. Nicht, ich werde auferweckt in der Ewigkeit, sondern ich wurde auferweckt. Ich darf mit Jesus unterwegs sein. Und damit haben wir natürlich beim ewigen Leben, wenn wir diese zeitliche Kategorie verabschieden, im ersten Moment, ja, es ist auch eine endlose Perspektive da. Aber in diesem Moment erstmal, wenn wir diese zeitliche Perspektive ausklammern, dann haben wir mit dem Begriff ewiges Leben eigentlich ein Qualitätsbegriff. Es ist ein Leben mit einer anderen Qualität. Das eine Leben hat quasi die Qualität geistlich tot. Ihr wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Das war, wie ihr unterwegs seid. So wie die Welt lebt, so habt ihr auch gelebt. Das ist die eine Lebensqualität. Die andere Lebensqualität ist ewiges Leben. Von Gott geschenkt. Und das macht einen Unterschied. Vielleicht, um das zu verstehen, wir haben quasi ein anderes Label auf unserem Leben. Wenn wir ewiges Leben haben, dann haben wir ein anderes Label auf unserem Leben. Das eine Label ist, um das vielleicht bei Produkten nachzuvollziehen, wenn ihr mal guckt, wo irgendwelche Sachen hergestellt wurden, und ganz oft made in China. Und das sagt schon ganz viel, ganz oft über die Qualität aus. Und wenn ihr etwas habt, wo dann draufsteht, hey, made in Germany, dann steht da schon eine ganz andere Qualität dahinter. Und das vielleicht als Bild, um das zu verstehen. Das eine Label, geistlich tot. Wenn du sagst, du hast es noch nicht erkannt, du kannst es noch nicht verstehen, was heißt es denn, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass Jesus Gott ist? Was heißt es für dein Leben? Wenn du das noch nicht erkannt hast, dann hast du noch dieses Label made on earth. Gemacht auf der Erde. Das ist dein Leben. Geistlich tot. Und wenn du sagst, du hast es schon erkannt, du hast Jesus schon in deinem Herzen, du durftest es schon erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, dass du Jesus brauchst, dann hast du dieses andere Label, dieses ewige Leben. Und das macht einen Riesenunterschied. Das ist eine ganz andere Lebensqualität. Und jetzt Vorsicht. Vorsicht. Wenn du jetzt sagst, hey, ich glaube schon, dass ich dieses ewige Leben habe, aber ich merke keinen Unterschied in meinem Leben. Mein Leben hat sich gar nicht geändert. Ich habe immer noch Probleme in meiner Familie, in meiner Klasse. Ich merke, wie ich mit mir selber am Struggeln bin. Ich erlebe nicht, dass plötzlich mein Bankkonto ganz voll ist, dass ich keine gesundheitlichen Probleme mehr habe und so weiter. Was hat sich denn da geändert? Wir dürfen in diesem Qualitätsunterschied nicht in diesen irdischen Kategorien denken. Wenn dein Leben Ewigkeitsqualität hat, dann heißt es nicht, dass dein Leben perfekt ist. Dass du dann plötzlich im Geld schwimmst, keine gesundheitlichen Probleme mehr hast, keine Sorgen in der Familie, nie wieder Streit und so weiter. Das heißt es nicht. Das sind irdische Kategorien, in denen wir denken. Die Qualität, die den Unterschied macht, vom geistlich Tod zum ewigen Leben, ist, dass wir Jesus Christus erkennen können. Dass wir erkennen können, dass er der einzig wahre Gott ist. Dass er dieser exklusive Anspruch gilt. Für dich, für uns, dass er sagt, ich habe exklusiv Anspruch auf das Brot des Lebens. Ich habe exklusiv Anspruch auf das Licht der Welt, auf die Tür, auf den guten Hirten, auf die Auferstehung, auf den Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe exklusiv Anspruch. Das ist der Unterschied, dass wir das erkennen dürfen in unserem Herzen, dass wir erkennen dürfen, wir brauchen Jesus. Das ist der Unterschied. Das heißt nicht, dass unser Leben perfekt ist. Unser Leben kann genauso noch ein Chaos sein wie vorher, irdisch gedacht. Aber wir haben ein anderes Siegel auf unserem Leben. Der Unterschied, und das ist das Zweite, wo wir jetzt hier reinschauen müssen, auf der einen Seite eben dieser Qualitätsbegriff, also nicht mehr zeitlich, sondern qualitativ gedacht. Das Zweite ist, und das merken wir, dass in dem, was ich schon gesagt habe, wir leben in einer Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Dem schon jetzt und noch nicht. Wenn unser Leben Ewigkeitsqualität hat, dann leben wir in dieser Spannung, dass wir sehen, ein Teil davon, von dieser Ewigkeitsqualität, das haben wir schon bekommen. Das ist der Glaube. Das ist, dass wir Christus erkennen können, dass wir nicht mehr geistlich tot sind, dass wir von der Macht der Sünde befreit sind. Und eben nicht in diesen irdischen Kategorien denken, sondern das sind die entscheidenden Sachen. Und auf der anderen Seite dieses noch nicht. Es sind ja noch viele Dinge, die ausstehen. Dass wir sagen, der Auferstehungskörper, den wir bekommen, der steht noch aus. Wir haben ja noch unter unserem irdischen Körper zu leiden, die einen mehr, die anderen weniger, aber wir bekommen einen Auferstehungskörper. Wir bekommen ein neues Herz, das in Perfektion dazu in der Lage ist, Gott zu dienen, Gott zu loben. Das sind Dinge, die stehen noch aus und es wird sich hier auf dieser Erde nicht erfüllen. Sondern das ist das, was die Forschung von Martha war. Auferstehung am Ende, da wird es in Perfektion erfüllt. Aber es beginnt schon jetzt, indem wir eine ganz andere Qualität haben, indem wir Jesus erkennen dürfen. Das ist Auferstehung und das Leben. Das ist Auferstehung und das Leben. Und Jesus sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Ich Bin, sagt Jesus. Und er stellt eine Frage am Ende. Er stellt eine Frage am Ende, da sagt er zu ihr, glaubst du das? Martha, glaubst du das? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Glaubst du, dass ich den entscheidenden Unterschied mache, indem ich dem Leben nicht nur diese zeitliche Perspektive gebe, zeitlich endlos, sondern dass ich diesem Leben eine Qualitätsänderung vornehme? Du bekommst ein neues Siegel, made in heaven. Glaubst du das? Glaubst du das, was Jesus hier sagt? Die Frage gilt nicht nur für Martha. Diese Frage gilt für jeden Einzelnen von uns. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Exklusiv. Es gibt niemand anders, der das erfüllt. Glaubst du, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Dass Jesus dir schon heute ewiges Leben schenken kann? Glaubst du, dass das ewige Leben einen qualitativen Unterschied macht? Glaubst du, dass das Jesus, der das Leben ist, den Tod besiegt hat? Glaubst du das? Jesus lädt uns mit diesem Ich-Bin-Wort ein, eine ganz neue Perspektive einzunehmen. Weg von irgendwelchen Endzeitvorstellungen. Am Ende, irgendwann wird das relevant sein, aber jetzt will ich erst mal mein Leben genießen. Irgendwann wird das relevant sein. Weg von irgendwelchen Lebensverlängerungsversuchen, von irgendwelchen Bestreben, sich eine bleibende Bedeutung zu verschaffen, hin zu Jesus. Hin zu der Quelle des Lebens. Hin zu dem, der dich schon heute auferwecken kann. Hin zu dem, der dir ein neues Leben mit einer ganz anderen Qualität schenken will. Hin zu dem, der dir ein Leben geben will mit dem Siegel Made in Heaven. Made in Eternity. Gemacht aus der Ewigkeit bekommst du das. Glaubst du das? Das ist die Frage, die wir bewegen dürfen. Wenn wir jetzt gleich uns noch Zeit nehmen können, wenn du willst, hier zu bleiben, die Worship-Videos anzuschauen und mit diesem Jesus, der plötzlich viel, viel größer ist, nämlich nicht nur irgendein Mensch, irgendein toller Prediger, sondern der sagt, ich bin Gott, exklusiv, einzig und allein, mit dem darfst du dich unterhalten. Und der stellt dir die Frage, glaubst du das? Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ob du sagst, hey, ich wurde schon auferweckt. Hey, Halleluja, dann feier das. Dann feier das, dass Jesus dir schon ein Leben mit Ewigkeit geschenkt hat. Aber gleichzeitig dann frag dich auch, was promotest du? Wenn du ein Leben mit Ewigkeitssiegel hast, dann lebst du doch nicht mehr weiter wie jemand, der ein Leben mit irdischem Siegel hat, mit geistlich Tod dahinter. Dann lebst du doch nicht so wie davor, als würdest du Jesus gar nicht kennen. Machst bei all dem mit, was diese Welt ausmacht, dann lebst du da doch nicht mit. Ganz provokativ die Frage gestellt, kann man deinem Leben abspüren, dass du ein anderes Label hast? Können andere an deinem Leben sehen, dass du ein anderes Leben führst, dass du eine andere Lebensqualität hast. Nicht in irdischen Kategorien, sondern dass du nicht mehr geistlich tot bist. Können andere das sehen? Was promotest du? Und wenn du aber hier sitzt und sagst, ich wurde noch gar nicht auferweckt. Mein Leben hat noch dieses Siegel geistlich tot. Hey, dann lade ich dich ein. Dann lädt Jesus dich ein, heute hier mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und zu sagen, Jesus, schenk mir dieses Leben. Oder vielleicht sogar noch einen Schritt vorher. Jesus lädt dich ein, die Fragen zu klären, die dich noch bewegen, wo du sagst, ich kann das irgendwie noch nicht glauben. Ich kann das noch nicht glauben. Jesus, hilf mir, diese Fragen auszuräumen. Und ich mache euch Mut. Nutzt die Zeit, die ihr hier habt, wo ihr Mitarbeiter habt, die mit Jesus unterwegs sind, die schon dieses Leben mit Ewigkeitsqualität haben, und fragt sie, was heißt das? Wie kann ich das kriegen? Stellt ihnen die Fragen, die euch noch daran hindern, auf diese Frage, glaubst du das, mit Ja zu antworten. Dazu sind wir eingeladen, diese Frage zu bewegen. Glaubst du das, was Jesus hier sagt? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Exklusiv, nirgendwo anders. Es gibt nur mich. Leben und Auferstehung gibt es nur durch mich. Glaubst du das? Glaubst du, dass ich der einzig wahre, lebendige Gott bin? Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir für diese ganz neue Perspektive, die du uns schenkst. Wir haben es oft mit so einem kleinen Jesus zu tun, den wir uns zurechtbasteln. Und dann trittst du auf vor der Martha und vor uns an diesem Abend und sagst, ich bin viel größer. Ich bin viel, viel größer. Ich bin nicht nur ein Wunderheiler, ich bin nicht nur ein guter Prediger. Nein, ich bin Gott. Jesus, wir danken dir, dass du uns diese neue Perspektive schenkst. Dass du diesen exklusiven Anspruch erhebst über unser Leben. Wir gehören dir. Und du willst, dass wir das erkennen. Und deshalb bitte ich dich für jeden Einzelnen, der hier noch sitzt und der diese Erkenntnis noch nicht hatte, dass du diese Erkenntnis schenkst, dass du diese Personen auferweckst und sie in dieses Ewigkeitsleben hineinführst. Herr, zeig uns, wo wir diese Frage, ob wir das wirklich glauben, wo wir die ganz neu mit dir bewegen dürfen. Lass uns das nicht einfach wegdrängen, sondern konfrontiere du uns ganz direkt, jeden Einzelnen von uns mit dieser Frage, wo das für uns wichtig ist, das zu klären. Wir danken dir jetzt für diesen Abend. Wir bitten dich, bewege du diese Frage in uns. Segne du diesen Abend mit allem, was noch darüber hinaus passiert. Wir danken dir, dass du bei allem mit dabei bist. Amen.